Das ist aus Tina. Als ich hierher geradelt bin, habe ich mir zum x-ten Mal gedacht, Mensch, Hamburg ist komischerweise die dunkelste Stadt, die ich auf der ganzen Welt kenne.
Das ist richtig.
Also, wie geht's dir da? Selbst in afrikanischen Kleinstädten, aber ich würde nie in solche dunklen Gassen reingehen. Oder? Die Erfahrung hast du sicher auch gemacht. Wenn es so dunkel wird, wie es in Hamburg eigentlich überall ist, macht man lieber einen Bogen drum.
Ja, vor allem ist es ja auch schon mittags so wahnsinnig dunkel. Macht es mich total fertig, weil es auch immer so grau ist. Ich glaube, ich mache dieses Graue auch so fertig daran. Wobei ich sagen muss, ich habe mir ja noch nie so richtig Polarnacht angetan. Wo ich mal denke, eigentlich ist das so eine Erfahrung, die man mal machen müsste. Aber ich glaube, es wird mich fertig machen. Also, du bist ja jetzt Wiener, da ist es
zu viel heller. Helligkeit ist auch nicht gut.
Ach, das würde ich so nicht sagen.
Na gut, aber fangen wir mal am Anfang an. Ich habe jetzt erst gelernt, dass der 55. ein runder Geburtstag ist. Den feiern wir also hier, indem wir heute
rund
auf dich anstoßen.
Für Andersbegabte.
Aber wir haben ja auch die Chance, dieses und jenes mal das, was wir ohnehin, wenn wir uns sehen, immer als Themen haben, nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Du bist jemand, den ich schätze als Schriftstellerin, als Reisenden, als Gesprächsteilnehmer, auch durchaus auf der Bühne, meinungsstark und vom Image würde ich sagen, wenn man von außen auf dich guckt, auf jeden Fall immer gut für eine politisch inkorrekte Bemerkung, wenn nicht gar Haltung. Sehe ich das richtig?
Das ist, glaube ich, etwas, weswegen wir uns auch sofort gefunden haben, was sicherlich mit dem Reisen zusammenhängt. Und als du mich gefragt hast, worüber wollen wir denn reden, und ich soll mir jetzt zum Geburtstag mal ein paar schöne Themen wünschen, habe ich festgestellt, dass fast alles in irgendeinem Zusammenhang mit dem Reisen steht. Und wiederum aus deinem schönen Buch Schrecklich schön und weit und wild kommt ja dieser Satz, dass ein Reisender verloren ist für jegliche Form von Ideologie, wenn man erstmal angefangen hat mit dem Reisen. Und das ist, glaube ich, das betrifft mich, das betrifft dich, aber auch so die anderen Reisefreunde, ob sie nun schreiben oder nicht, ist es eigentlich immer dasselbe, dass man das Gefühl hat, Leute, die wirklich reisen, also mit wirklich Sinn fürs Reisen und nicht nur Länder sammeln oder nicht nur seinen Frappuccino auch mal in Barcelona statt in New York trinken, ne? So, dass jegliche Form von Ideologien einem irgendwie nicht passen. Ne?
So. Da kommen wir bestimmt drauf zurück. Aber sag mal, wie reist du dann ganz genau? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß immer nur, dass du, wenn man dich anmeldet, entweder gerade, ich glaube neuerdings in Peru oder
Venezuela.
Ja gut, also ich bringe schon gar nicht mehr auf die Reihe.
Das musst du gerade sagen.
Ja, aber das ist doch interessant. Also wie reist du eigentlich? Also Rucksack nehme ich mal an.
Auf jeden Fall. Man muss ja auch mal seine Sachen packen können und weglaufen. Mhm. Es sei denn, ich fahre nach Westafrika, da habe ich aber einen extra Koffer dabei, weil ich da ja Kunst kaufe, wenn das geht. Oder zumindest eine extra große Reisetasche. Ich weiß nicht, ich reise eigentlich gar nicht so systematisch, weil es gibt so wenig Dinge, die mich nicht interessieren. Ich mache ja manchmal mache ich Sachen, wo ich einfach, wo das Naturerlebnis so toll ist. Mein Lieblingsreisen hat sicherlich immer in der Begegnung mit Menschen, mit anderen Kulturen zu tun. Ich fühle mich deswegen auch, wie du ja auch, in Afrika so wohl, weil der Kontakt zu den Leuten so unglaublich gut geht. Der Humor ist so super, die Leute sind so offen. Was ich in Asien viel problematischer finde, da werde ich viel weniger warm. Aber ich gucke mir auch, ich fand jetzt auch Tokio ein Erlebnis. Ne?
Machst du vorher einen Plan oder machst du keinen?
Es kommt echt darauf an, wo ich hinfahre. Es gibt ja nun Länder, wo man echt planen muss, weil man sonst nicht vorankommt, weil es sonst auch irrsinnig teuer wird. Es gibt Länder, wo man alleine fahren kann und gut irgendwie durch die Gegend laufen. Es gibt Länder, wo man alles verpasst, wenn man nicht einen Guide hat. Es gibt Länder, da braucht man einen Driver, weil man es vergessen kann, da jetzt irgendwie quer durch Äthiopien zu fahren. Ich habe auch schon Reisen erlebt, wo es einfach nur mit Gruppe geht, weil du sonst gar kein Visum kriegst, Zentralalgerien, Nordkorea, solche Sachen, Somaliland. Insofern ist das sehr unterschiedlich und viele Dinge ergeben sich einfach so aus einer Grille oder weil ich was gehört habe oder weil sich irgendwas ergibt oder weil ich einen interessanten Menschen getroffen habe.
Ich spreche dich aus einem Grund an, einen Satz, den du vielleicht längst vergessen hast, aber den ich mir gemerkt habe, weil ich lange darüber nachgedacht habe, war, als du mir erzählt hast, jetzt steht ein neuer Roman an, da fährst du dann da und dahin und dann schreibst du den. Und dann habe ich mal nachgefragt, worum geht's oder gibt's Arbeitstitel, Notizen? Nein, also du bist tatsächlich aufgebrochen in den neuen Roman ohne Sicherheitsnetz, ohne alles. Und da wäre natürlich die Analogie jetzt, also kann man so reisen und umgekehrt, aber wenn du selber sagst, man kann in manche Länder, manche Stoffe nicht so reisen, dann bräuchtest du ja doch ein bisschen mehr Sicherheitsnetz, als du gerade im Moment vielleicht gesagt hast.
Also nee, das heißt jetzt
nicht... Also ich meine jetzt beide Themen.
Ja, ja, natürlich. Das ist auch für mich durchaus verbunden, also auf vielfältigen Ebenen ist es verbunden. Auf der ersten Ebene ist sicherlich das so verbunden, dass für mich das Reisen oder das Erleben oder das Denken, das Wissen anhäufen, anfüttern, ist für mich ein Teil des Schreibens, weil ich das ja schon, ich finde es ja schon sehr anmaßend, dass ich dir sage, Leute, ich habe euch was von der Welt zu erzählen, was ihr noch nicht wisst, und dafür möchte ich jetzt bitte in den nächsten 380 Seiten eure Aufmerksamkeit. Also wenn man das macht, sollte man auch, finde ich, schon an sich selbst den Anspruch haben, jetzt nicht nur aus einer kleinen Hipster-Stadtteil-Welt zu erzählen. Also es gibt auch Leute, die können das toll, aber es erschöpft sich halt schnell. Also es ist für mich schon Teil des Reisens, dass ich denke, nicht des Reisens, sondern des Schriftstellerseins, ein Teil ist, dass ich wie ein Staubsauger durch die Welt laufe und einsauge. Das sind Reisen, aber natürlich auch Bücher, und dass ich auch immer wieder Grillen habe, dass ich mich mit irgendwas beschäftige, wie, was weiß ich, Quantenphysik. Man weiß nicht, wo es irgendwie sinnvoll ist, aber es ist total toll. Und vielleicht gibt es wieder irgendwie Dinge, die meine Welt vergrößern. Und dass dann dieses, ich fahre wohin zum Schreiben, da fahre ich jetzt nicht nach Äthiopien, da setze ich mich in die österreichische Einöde, wo dann die Ruhe kommt, Dinge zu sortieren, und dass dann viele Dinge zusammenkommen und auch hoffentlich Dinge zusammenkommen, die man nicht auf den ersten Blick sortiert, die sich dann fügen, wo du doch ein größeres Thema siehst. Ich weiß nicht, ob sich das verstiegen anhört, aber zum Beispiel in dem letzten Roman Dann sind wir Helden ist ja eine Ebene, spielt tatsächlich in den Hochalpen, und die andere Ebene spielt hier bei den G20-Riots, dass sich dann doch in der übergeordneten Thematik fügt.
Und ich habe dir damals schon gesagt, die in den Hochalpen fand ich persönlich sehr viel spannender, weil das eben genau das spürbar erlebt, das Authentische. Klar hast du die G20 auch, die hat ja jeder hier erlebt damals, aber da war was sehr Besonderes in dem Buch drin, finde ich. Was man nur, glaube ich, schreiben kann, wenn man vor Ort war. So unterscheiden sich auch Bücher. Man merkt das, glaube ich, als Leser, ob der Autor einfach nur erfindet am Schreibtisch oder wie du hingehst. Deswegen, machst du eigentlich Notizen?
Beim Reisen?
Ja.
Beim Reisen mache ich nicht Notizen. Ich schreibe wie irre Reisetagebuch. Ich habe ja auch früher viel Reisereportagen geschrieben. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass beim Reisen gibt es so viele kleine, subtile Zwischentöne, die man schnell vergisst. Irgendwas Dramatisches, sei es besonders toll oder besonders entsetzlich, das behält man natürlich. Aber zu der Frage, was man gefühlt hat, was man gedacht hat, da sind so viele kleine Nuancen und Subtilitäten wie ein Ohrwurm, den man hat, ein Running Gag, der auftaucht. Das heißt, dass ich da wirklich extrem genau Tagebuch führe, seitenlang. Wenn ich jetzt so irgendwie in den Alpen mit mir alleine rumwandere, schreibe ich nichts, habe mich mit Wandern beschäftigt. bei Reisen halte ich das alles minutiös fest.
Und hast du manchmal auch das Problem, dass du nicht alles hier veröffentlichen kannst, was du dort von anderen Menschen gehört hast oder miterlebt hast? Also gibt es diesen Kultur... Ja, Schock ist es ja nicht, aber also du lebst ja immer in zwei völlig einander eigentlich inzwischen fremden Kulturräumen, dem Westlichen mit seinen Weltanschauungen, lassen wir es mal ruhig so im Allgemeinen, und dann nehmen wir Afrika, wo die Uhren ganz anders ticken, wo die Erwartungen an Geschlechterrollen, die Erwartungen an ja, an Aufmerksamkeit, Höflichkeit, aber auch Vorsichtsmaßnahmen und dergleichen mehr, bis hoch zu den politischen Fragen, völlig anders gedacht und verhandelt werden. Also, kennst du das Problem, dass man da also einerseits sehr schnell umschalten muss, wo man ist, und zweitens, dass tatsächlich nicht jede Weisheit an jedem Ort gilt?
Ja klar, das finde ich ja auch das Interessante daran. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das heißt wichtig, ist es einfach mein, Reisen ist ja irgendwie genetisch bei mir, aber dass tatsächlich meine Reisen auch so vielfältig sind, also von wirklich reinen Wildnisgeschichten über auch meine Freude an anderen Zivilisationen. Ich bin auch ja wahnsinnig gerne vor Corona und Krieg bin ich auch in Russland unheimlich viel gewesen. Und natürlich ist jede Kultur so ganz anders. Ich finde es dann auch interessant zu sehen, wo findet man sich wieder in einer Kultur, die vielleicht zuerst total fremd erscheint. Was ist es, was man da wiederfindet? Was bleibt einem fremd? Wo sind Vorurteile, die sich durchaus bestätigen? Jede Menge Vorurteile bestätigen sich, aber viele erledigen sich einfach. Oder man sieht das etwas, was dass die Dinge vielschichtiger sind. Ne? Also dass du eine Kultur begegnest, die auch in vielerlei Hinsicht dem erstmal entspricht, der Vorstellung, die du gemacht hast, und dann siehst du aber dahinter liegen vielschichtigere Ebenen noch. Und wenn man richtig reist, kommt man ja auch immer als jemand etwas veränderter wieder. Meines Erachtens kommt man klüger wieder. Für mich gehört zum Reisen dazu, dass ich vorher nicht mich tot recherchiere, dass ich aber währenddessen und hinterher unheimlich viel lese, also über Geschichte, über Politik des jeweiligen Landes, wo ich war, die Schriftsteller des Landes, was ich ja gerade in den westafrikanischen Ländern habe ich ja so fantastische Schriftsteller auch entdeckt. Das ist etwas umgekehrt. Ich habe es während Corona gemerkt, nicht nur, dass mir das Reisen fehlte, klar, das Gefühl der Lebendigkeit, was man so beim Reisen ja viel intensiver hat, aber ich hatte während Corona dann auch irgendwas das Gefühl, so, ich werde nicht klüger. Meine Welt ist plötzlich so klein geworden und dieses wirklich das Hirn aufmachen und durchpusten lassen und sich in Frage zu stellen und Dinge zu erleben, die neu sind, das hat mir so gefehlt, weil es ist auch was anderes. Selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich lese jetzt mal lauter Schriftsteller von der Elfenbeinküste, bleibt es leerer, als wenn ich irgendwie schon bei der Elfenbeinküste war, wenn ich da mit den Leuten geredet habe, wenn ich gesehen, gefühlt, gerochen habe, wenn es Gesichter hat, Witze. Das ist etwas, was einen, finde ich, schon ändert. Und natürlich, finde ich, ist es dann so, dass es immer schwieriger ist, das mitzuteilen, wenn man nach Hause kommt. Also ich merke auch so ein abnehmendes Interesse. Wir haben früher ja fast von jeder Reise eine Reportage geschrieben. Gibt es überhaupt keinen, ich kenne niemanden mehr, der Reisereportagen macht. Das Letzte, was ich gemacht habe, ist ein Radiofeature gewesen fürs Deutschlandfunk. Und das war dann auch irgendwie, das kann ich gleich noch was zu erzählen, das geht auch in die Richtung. Aber die Leute wollen es gar nicht hören. Immer weniger Leute haben überhaupt Interesse daran. Es ist natürlich auch so vielen Leuten so wahnsinnig fern. Ne? Die wollen es gar nicht wissen. Teilweise kennen sie die Länder nicht, wo ich war. Also, Tina war schon wieder in so einem bizarren Land. Und das war es dann auch. Ne?
Was war denn in dem Feature, was du gemacht hast?
Ja, das war genau die Frage, wollen die Leute überhaupt noch hören, wenn es anderswo anders ist? Und das ist ja eine Erfahrung, die ich schon seit langem mache. Schon als ich... ich glaube, dieses Zeitessay, was ich da geschrieben habe, ist jetzt, glaube ich, 6, 7, 8 Jahre her, keine Ahnung. Aber dass du dann eigentlich nicht erzählen sollst, wie es da ist. Mhm. Das fing also schon vorher an, noch bevor so diese ganzen wokistischen Barrieren so aufgebaut wurden, ging es so los, dass ich für eine Zeitung, für die ich geschrieben habe, hieß es so, ja, Reisegeschichten müssen irgendwie einen speziellen persönlichen Dreh haben. Also Geschichten, die einfach nur so gehen, ich fahre wohin und erzähle, wie es da ist, das machen wir gar nicht mehr. Ich denke, komisch, das ist mein Punkt, weswegen ich reise. Ich fahre wohin und gucke, wie es da so ist, weil wenn ich das schon vorher habe, dann ist es punktlos. Also deswegen recherchiere ich Reisen auch nicht vorher zu Tode, weil dann, glaube ich, kriegst du schon vielleicht so einen Tunnelblick. Ne? Also wenn du vorher immer nur liest, Afrika ist arm, dann wirst du die ganze Armut nur sehen. Wenn du immer nur liest, Afrika ist irgendwie so bunt und musikalisch, dann siehst du vielleicht nur...
Musiker. Nee, ich verstehe, ich mache es sehr ähnlich. Also praktisch eine Art Medienhygiene. Man darf nicht zu viel wahrnehmen im Vorfeld, ne? Sonst ist der Blick schon verstellt, wenn man alles schon dieses Wissen in Anführungszeichen in die Länder mit reinbringt, ja, dann kommt man mit wenig mehr raus. Aber was war das konkret jetzt, also für eine Reportage, um welches Land ging es?
Also es ging darum, ich hoffe, ich schaffe das jetzt nicht allzu episch zu erzählen, es ging darum, ich war zweimal bei den Yanomami, das ist diese indigene Gruppe, die im Regenwald lebt, im Amazonasgebiet, in Brasilien, Venezuela. Und ich habe da jemanden getroffen, der fährt irgendwie zu einem Shabono, das ist so ein Dorf, so ein großes, so ein Runddorf. Der fährt da zweimal im Jahr mit Kleingruppen hin. Das heißt, beim ersten Mal war ich alleine zum Thema Kleingruppe. Das war dann ich und ich. Beim zweiten Mal waren wir also drei Leute. Und da bin ich zweimal hingefahren und da war ich das erste Mal im November, nicht diesen, sondern den davor. Und fand das alles schon wahnsinnig interessant und habe mich auch sehr irgendwie in diese Leute verguckt. Also in dem Sinne, dass das wirklich, dann sprechen die jüngeren Männer sprechen Spanisch. Du kannst also direkt kommunizieren. Ne? Ich fand das alles unheimlich interessant. Und auch der Mensch, mit dem ich diese Reise gemacht habe, das ist ein Deutsch-Venezolaner, also Kind von deutschen Auswanderern. Bernd, total toller Typ, der also auch ewig schon rumreist, die diese Expeditionsreisen macht. Und dann habe ich gedacht, ich möchte so gern auch darüber berichten, weil das sind natürlich alles Leute und Kulturen, die bedroht sind, ne, durch die illegalen Goldgräber. Und in Venezuela, weil da ja die Staatlichkeit zusammengebrochen ist, da hörst du überhaupt nichts von. Brasilien noch mehr, da haben sie eben auch, da gibt es Leute, da haben sich die Yanomami auch organisiert, da gibt es mehr so Interessenvertretung auch. Ja, ich will was darüber machen. Ja, ich weiß nicht, worüber ich jetzt hier irgendwie... Also wie gesagt, ich kenne niemanden mehr, der solche Reisengeschichten macht. Habe ich dem Deutschlandfunk als Feature angeboten. Und dann ging das schon los. Ja, also jetzt Bericht darüber, wie die Yanomami leben. Das geht nicht. Ich glaube aber, das würde die meisten Leute jetzt mehr interessieren. Es muss schon irgendwie... dann sollte die Frage sein, wie das ist mit diesem Minimaltourismus. Gut, ich fahre also das zweite Mal hin. Währenddessen, in den 4 Monaten, gab es eine riesen Malaria-Katastrophe, gefolgt von einer riesen Hungerkatastrophe. Also auch dieses Dorf war zur Hälfte entvölkert. Die Leute waren weggezogen, es gab tote Kinder. Der Gesundheitszustand von den Leuten, die da waren, war furchtbar. Es hat sich innerhalb von 3, 4 Monaten hat sich das extrem geändert. Und dementsprechend habe ich mehr davon auch erzählt, weil ich finde es wichtig. Ne? Mhm. So. Und dann habe ich aber auch durchaus über Tourismus, mich interessiert natürlich auch durchaus die Frage, warum reist man da, aber A, wollte ich jetzt nicht dauernd irgendwie erzählen, B, diese beiden anderen Leute, die mit waren, waren irgendwie Vollhonks, also mit denen konntest du auch nicht irgendwie reden, aber ich habe vom ursprünglichen Konzept, also ein Drittel handelt vom Tourismus und nun muss man so sehen, die Yanomami brauchen Dinge, die sie kaufen müssen, betreiben aber eine reine Subsistenz, Minimallandwirtschaft und Jäger und Sammler. Die haben also nichts zum Handeln. Und in einem so verarmten Land wie in Venezuela kriegen sie da von Bernd, wenn er da ankommt, richtig Geld. Und zwar Cash auf Kralle. Sie geben ihm auch vorher eine Liste von Dingen, die sie brauchen. Ne? Macheten, Messer, Nähnadeln, Kautabak und so weiter und so fort. So, das schafft er auch alles ran, weil in Venezuela kriegst du es nicht. Das bringt er alles aus Kolumbien mit. Und dann habe ich Tourismus thematisiert. Und zwar habe ich die Yanomami gefragt. Ne? Wo ich denke, das müsste jetzt doch eigentlich politisch korrekt sein. Nicht die Weißen erzählen irgendwie jetzt was über die Eingeborenen, sondern die Leute sagen selbst, was sie davon halten. Und es war auch sehr interessant, weil der Kapitän, also der Anführer des Dorfes, ist ein eher zurückhaltender Alexander, ein sehr zurückhaltend diplomatischer Mensch, der vorherige Anführer, sein... Schwager ist hingegen ein sehr temperamentvoller, manchmal auch ein bisschen aggressiver Typ, der im Grunde nach Overtourismus schrie. Und so habe ich verschiedene Stimmen gehabt. Und immer alles habe ich gleich währenddessen von Bernd übersetzen lassen. So, ich verstehe einigermaßen Spanisch, aber ich fand das dann schöner als nur Voice-Over. So, naja, und dies und das. Und dann ging es daran, das Feature zu machen. Und dann fing es schon mal an, dass ich irgendwo von mir rede als... ich beschreibe das Dorffest, ne? Alle grinsen wie die Honigkuchenpferde, auch der Tourist lacht mit. Ja, mit Tourist meinst du dich da selber? Und ich so, ja, ist ja kein anderer da. Das geht jetzt irgendwie nicht, dass ich von mir im generischen Maskulinum rede. Mhm. Ich denke so, doch, das geht, weil ich rede von mir. Ne? Und du, Redakteur, ich will dir nicht dissen, der war sehr nett, ne? Aber das war nicht seine Welt. Ne? Ich sage, willst du mir als Mann in Machtposition erzählen, wie ich als Frau von mir zu reden habe? So, nein. Aber es war dann echt, es war Thema. Ne? Mhm. Dann war Thema, dass der Bernd, der da lebt, der mit den Leuten redet, sagt Indianer. Klar, ne? Indios spricht Spanisch, also Deutsch und Spanisch spricht er gleichermaßen gut. Und der weiß natürlich nicht, dass es ein Indianer-Sargverbot hier gibt, weil das gibt es auch erst seit 2-3 Jahren. Woher soll er das wissen? Er lebt in Venezuela. Muss ich rausschneiden. Sag ich, das ist jetzt eigentlich nicht mein Anspruch an Journalismus, dass ich in die Welt gehe, um von der Welt zu berichten und dann in der Welt erzähle ich den Leuten, was sie sagen müssen, was hier in Deutschland Leute hören wollen. Also, nee, also geht nicht. Indianer muss ich rausschneiden. Und so alles so ein bisschen Hack und Mack und irgendwie gendern, also nicht gendern ist ein Riesenproblem und in der im Titel darfst du gar nichts sagen, was nicht gegendert ist. Ne? Also generisches Maskulinum Titel, das geht dann wirklich zu weit, geht gar nicht. Aber dann wurde es noch viel krasser. Dann lief das eigentlich alles irgendwie nett, das ganze Ding war fertig. Dann kam eine andere Redakteurin aus dem Sabbatical zurück, die jetzt damit nichts zu tun hatte, das Ding war fertig. Und die macht mit mir einen Riesenfass auf, dass sie was ganz anderes hätte haben wollen, nämlich ich hätte thematisieren würden, dass solche Art von Tourismus ja eigentlich noch schlimmer ist als Ballermann-Sauftourismus. Weil A, der koloniale Blick, irgendwie hat mir auch noch keiner erklärt, was das sein soll, B, der CO2-Ausstoß und da hätte sie sich aber auch mal ein bisschen Selbstkritik gewünscht und das alles auch in einer unglaublich aggressiven Art und Weise. Ne? Also zum Thema Wertschätzung von Autoren. Was mich daran aber so sauer gemacht hat, ist, dass das natürlich eine total narzisstisch-rassistische Geschichte ist. Da sind Leute, die haben jetzt gerade in dieser ganzen Malaria- und Hungerkatastrophe irgendwie wirklich um ihr Überleben gekämpft. Und die soll ich jetzt als Kulisse, als Fototapete für irgendein First World Diskurs, kolonialer Blick, CO2 aufmachen. Also das ist ja nun Missbrauch. Und der zweite Punkt war, dass ein Drittel von diesem Feature über Tourismus handelt. Bloß, es hat halt nicht ihre Meinung vertreten, dass es ganz schlimm ist. Sondern du hast die Yanomami, die persönlich sagen, ohne diese Geschichte, die sie mit Bernd machen, ne, hätten sie überhaupt keine Chance, irgendwo Geld zu verdienen. In dem Zusammenhang war es natürlich auch, sie müssen Medikamente kaufen. In Venezuela gibt es keine Medikamente. Dazu müssen sie flussabwärts ein ganzes Stück, müssen auf die kolumbianische Seite, dafür brauchen sie kolumbianisches Geld, das kriegen sie halt nur dadurch, dass Bernd da ankommt und denen irgendwie mehrere tausend Dollar bezahlt für 5 Tage Besuch. Ne? Und das wird alles irgendwie erklärt, und zwar von den Yanomami selbst, in einer Sprache, die übrigens auch viele sprechen, nämlich Spanisch. So. Und wo ich denke, das sind die Leute, die hier irgendwie einen postkolonialistisch, antirassistischen Tralala-Kulturkampf hören. Und die sagen, so geht das nicht. Man muss sagen, dass das ganz schlimm ist. Und nur weil die Betroffenen sagen, das ist gar nicht so. Die haben ja keine Ahnung. Ich bin ja hier die weiße Hauptchefin. Was die kleinen braunen Menschen meinen, ist ja egal. Und da hast du, das machst du dann einmal. Und ein zweites Mal mache ich das auch nicht mehr. Ich habe keine Lust auf sowas. Das reißt mich auch runter, ne?
Ich kenne das aus anderen Zusammenhängen, also oft, was mir die Menschen in Afrika erzählen, über Migration, über Entwicklungshilfe, und letztlich auch über Weltpolitik. Das sind Statements, auch wenn man sie in literarische Form gießt, wo mir zumindest mein Lektor immer zu bedenken gibt, willst du das wirklich so sagen? Aber das ist ja der Konflikt. Ne? Will man nun die Wahrheit schreiben oder zumindest wahrhaftig schreiben? Das, was man gesehen hat, gehört hat und was man eigentlich gerade so spannend findet, dass an anderen Ecken der Welt anders gedacht wird. Oder will man letztlich nur dafür sorgen, dass eine gewisse Weltanschauung befördert wird durch scheinbar exotischere Ziele oder Stoffe? Aber was ist dein Schluss daraus? Schreibst du noch?
Also, ich weiß gar nicht, ob es eine Schreibkrise ist, die ich habe, aber ich habe lange nicht mehr auch nur daran gedacht, einen Roman zu schreiben. Ich wüsste nicht, worüber. Ich wüsste nicht, ob er noch verlegt wird. Ich habe auch überhaupt keine Lust, schon mit Schere im Kopf zu schreiben. Mhm. Ne? Dann kommt jetzt völlig unabhängig von der ganzen Thematik, sicherlich hinzu, dass einfach, die Leser sterben aus. Ne? Also wir sitzen hier drei Etagen über den Musikclub, den ich mit zwei Kumpels betreibe. Also die Leute, die jünger sind als ich, oder jünger sind als wir, irgendwie so 20, 30, ne? Total helle, smarte, interessierte Leute, aber lesen tut da einfach keiner mehr. Wo ich dann auch das Gefühl habe, so, führt das überhaupt noch was? Also dafür, dass man sich ja doch für so einen Roman extrem ausbringt, das weiß ich nicht so richtig. Was mir tatsächlich, ich bin da im Moment auch völlig so, diese ganze Frage ist für mich ungeklärt. Aber was mir wirklich wehtut, ist, erstaunlicherweise viel mehr tut mir derzeit weh, dass ich keine Reisereportagen mehr schreiben kann. Ne? Somit gehen die Dinge so nah, die Leute so nah. Fällt mir gerade ein, ich muss dringend irgendwie Happy Ramadan wünschen. Ich habe ein so fantastisch inniges Verhältnis aufgebaut mit meinem Guide in Sierra Leone. Und das war wirklich so interessant. Und das ist natürlich irgendwie alles, irgendwie auch, das gehört zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Ne? Wo ich auch immer denke, man sollte davon erzählen. Und zwar auch möglichst, dass da mal jemand hinfährt. Ne? Weil das sind die guten Jobs auch im Tourismus. Ne? Das sind auch die Sachen, wo ich so viele Leute getroffen habe, die dieses Reisegehen, diesen Reisenimpuls haben, dann sagen, ja, ich kann vielleicht nicht in der Welt rumreisen, aber zumindest reise ich mal im eigenen Land. Da habe ich auch, Veraxa hat das gesagt, unser Guide, den wir auch dann später hattest in Äthiopien. Und überhaupt ja auch davon zu erzählen, weil wir leben in einer immer globalisierteren Welt, wo uns das alles immer mehr angeht. Ne? Uns geht das an, wenn die Russen größere Teil Afrikas übernehmen, also das Wenige, was noch nicht den Chinesen gehört. Ne? Ich finde auch jetzt, wie gesagt, akut habe ich mich dann doch relativ viel mit Venezuela beschäftigt, was natürlich auch so eine interessante Angelegenheit ist. Uns geht es letztendlich auch an, wenn so viele Staaten sich im Grunde in Narkostaaten verwandeln. Ne? Uns geht das an, weil wir sind der Markt dafür. Die Welt wird immer komplexer und die Leute wollen aber immer weniger davon hören.
Übrigens, ich war auch letztes Jahr in Mauretanien und als ich zurückkam, Klima, ne? Klima, das wird immer dann erwartet, ja, denen geht's ganz schlecht, weil das Klima ist noch schlimmer. Aber vor Ort erfährst du nur, nee, die Russen, also das ist mir gerade eingefallen, als du von Wagner, also die kommen vielleicht von Mali rüber. Das war das Thema, was dort bewegt hat. Und was Zweites, was ich vor 2 Monaten in Djibouti erlebt habe, da war ein Wald inzwischen vertrocknet, natürlich wegen Klimawandel und Klimakatastrophe letztlich auch, würde ich nie leugnen wollen, aber da war der Fokus drauf in allen hinweisenden Artikeln, nur der Klimawandel bestand halt auch darin, dass es dafür im Nachbartal umso mehr geregnet hat, da war, wo vorher nichts war, plötzlich ein Riesenwald. Es sind immer zwei Seiten von einer Entwicklung und es wird zum Abliefern, so verstehe ich dich, immer nur die eine Seite erwartet, die gerade so Hauptthema bei uns ist. Also das ist tatsächlich auf Dauer keine Basis, um weiterzuschreiben, oder? Also,
ja,
oder
zu sehr verbiegen. Ich finde das wirklich nicht nur relevant fürs Schreiben, sondern ich finde es so
fürs Denken auch und fürs Leben.
Ja, und auch so frustrierend, wo ich denke, die Welt ist so groß geworden, also die Möglichkeiten zum Reisen und wie gesagt, ich sehe eben Reisen auch so ich Reisen verstehe, ist es irgendwie zum Klügerwerden. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist es auch so, du machst dir weniger Illusionen, aber dramatisierst auch nicht mehr, oder du differenzierst mehr. Ich kenne das natürlich auch aus Afrika, da werden mir immer die White Elephants gezeigt, die Beknackto-Projekte von Entwicklungshilfe, wo dann in einem winzigen Dorf irgendwie zweimal dieselben Toilettenanlage neben der Schule steht und schon eine Toilettenanlage ist größer als die ganze Schule selbst, weil jede Entwicklungshilfe Organisation stellte ihre eigene Toilette hin. Und das wird dann immer für die Dokumentation, wird das immer so fotografiert, dass die andere nicht im Bild ist und so. Solche Geschichten. Aber auch jetzt ist so wahnsinnig viel die Rede von vom Antisemitismus. Und das ist natürlich, wenn man in der islamischen Welt reist, weiß man irgendwie so, das ist also selbst noch im hintersten Kaschmir ist das irgendwie absoluter Standard der Gesellschaften. Aber es ist eben auch nicht so, dass die Leute böse sind, dass das jetzt irgendwie alles jetzt total fiese Vernichtungsfinsterlinge sind, sondern man hat, also ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit total guten Leuten total gut unterhalte. Und dann kommt plötzlich so ganz nebenbei so diese Baseline von diesem totalen Antisemitismus rein, ohne dass dir jetzt Leute mit Hörnern und einem gespaltenen Schwanz und Hufen gegenüber sitze. Und da, finde ich, lernt man auch dann viel, wo man sich vorstellen kann, ja, wie das funktioniert, wie das irgendwie auch bei uns in der Geschichte funktioniert hat, aber überhaupt in jeder totalitären Diktatur, im Zusammenhang mit Russland habe ich mich natürlich auch viel mit dem Stalinismus beschäftigt. Und ich finde, viele solche Dinge begreift man wirklich nur, wenn man sie auch mal erlebt hat und nicht nur theoretisch in Büchern liest.
Ne? Ich höre jetzt sogar von Türken, also ich höre nicht von Arabern, also entsprechende Kommentare über diesen Krieg, wo mir die Ohren abfallen wollen, auch vor Scham teilweise. Aber du hast vollkommen recht, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man weiß, was da draußen gesprochen wird, dann überrascht einen das gar nicht mehr. Trotzdem ist es tatsächlich, hältst du dann immer dagegen? Also ich versuche tatsächlich sogar, wenn du sagst, in Kaschmir oder sonst wo eben am Hindukusch auch die Gedankenfreiheit zu verteidigen, beziehungsweise weltanschauliche Positionen, machst du das? Oder wie gehst du damit um, wenn du konfrontiert wirst mit diesen unschöneren Seiten des Reisens?
Also erstmal ist ja eine meiner Maximen, ich reise nicht, um meine Meinung in die Welt zu tragen, sondern um ein paar neue und womöglich bessere zuzulegen. Ich höre schon irgendwie viel zu und versuche zu verstehen, erstmal. Das ist irgendwie, du kannst nicht sofort, es ist ja nicht nur das, es ist die Frage nach Umgang mit Schwulen ist ja auch so ein Thema. Ne? Mit Frauen, aber ganz besonders, also wo ich hier gerade erzählte, irgendwie der wunderbare Abdullahi aus Sierra Leone. Und das ist wirklich irgendwie so eine ganz enge Verbindung gewesen, die wir da in diesen zwei Wochen geformt haben. Aber es ist natürlich so, er ist schon sehr gläubiger Muslim und es hört total auf bei Schwulen, aber auch nicht aggressiv. Das ist auch etwas, das finde ich, muss man auch erlebt haben. Irgendwie. Es ist nicht so, dass er dann wettert und wir gehören aufgehängt, sondern irgendwie so. Er sagt dann so, ja, ich weiß, bei euch seht ihr das anders, aber für mich sieht es so aus, dass das jetzt in meiner Region nicht geht. Also das ist keine das ist nicht diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Ich glaube, das stört mich auch so was, dass hier das Weltbild immer manichäischer wird. Und das ist etwas, was du merkst beim Reisen. Es ist nicht Schwarz-Weiß. Der Mensch in Kaschmir, mit dem ich mich fantastisch über Weltpolitik unterhalten habe, ich habe ihm viel von Afrika erzählt, was er sagt, findet da in den Medien gar nicht statt. Er hat mir viel von dem ganzen, der ganzen Situation da in Kaschmir, und zwar viel mehr als die Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan war, die Auseinandersetzung zwischen Indien und China Thema, was mir dann wieder gar nicht so klar war. Und nach einem 2 Stunden Gespräch irgendwie kam einfach so ein Nebensatz, ja, ich wisse ja, wer am Kaschmir-Konflikt schuld wäre. Ne? Also, weißt du, eher solche Geschichten. Aber es gibt natürlich Sachen, wo ich gegenhalte oder manchmal geht es auch gar nicht.
Das ist das Schwierigste, doch Haltung bewahren, also nicht immer zeigen und auf keinen Fall bekehren, aber für sich selbst eine Haltung finden. Ich meine, das gilt ja auch für den Schriftsteller. Ne? Du willst ja auch in deinen Texten nicht ständig die Leute mit deiner Haltung irgendwie nerven. Aber natürlich hast du eine.
Naja, vor allen Dingen ist es ja auch so, Reisen ist ja im besten Falle ein Geben und Nehmen. Gerade in, wenn man in Länder fährt, wo die Leute einfach zu arm sind, um zu reisen oder sowieso kein Visum kriegen wollen. Du bist ja auch immer eine Nachrichtenagentur aus der Welt oder eine unzensierte Nachrichtenagentur. Mhm. Oder also ich werde so viel auch ausgefragt über Dinge jetzt aus unserer Kultur. Und das sage ich auch, das schulde ich den Leuten ja auch, Ehrlichkeit. Ne? Also ich lüge da eigentlich nie, auch wenn ich irgendwie, wenn ich mir viel Ärger ersparen würde, wenn ich sagen würde, ich bin verheiratet und habe 8 Kinder. Ne? Das sage ich eigentlich nie. Ich sage immer irgendwie so, nee, bin unverheiratet, kinderlos, finde das super. Ich habe auch schon irgendwie mehr oder weniger ernsthafte Diskussionen geführt irgendwie an einem russischen Küchentisch, als jemand meinte, Hitler wäre doch das Beste, was Deutschland je passiert wäre. Ich renne da jetzt nicht schreiend raus oder so. Das können wir jetzt gerne mal durchdiskutieren. Mhm. Oder ich weiß noch irgendwie lauter so, das waren glaube ich Geistliche oder so. Das war meistens war es auch in Kaschmir, die dann ankamen. Da ging es dann auch irgendwie, also sie wollten ankommen, dass Angela Merkel Israel unterstützt und da bin ich dann so mit Argumentations-Judo rein oder geschlüpft, so die Energie des Gegners aufnehmen und umlenken, weil sie kamen an, sie fingen an, über Merkel zu schimpfen und was dann wäre, ich so, ja, ich weiß, es ist total umstritten, dass wir so viel Waffen an Saudi-Arabien liefern, ne? Da wollten sie nur gar nicht drauf hinaus. Und es, aber fast immer, finde ich, gibt es interessante Diskussionen, also es gibt natürlich auch mal den Spacko, der sagt, der jubiliert, I love Hitler so much irgendwie, und den man dann einfach nur stehen lässt. Aber oft, finde ich, gibt es sehr, sehr interessante Diskussionen, wenn man nicht gleich, und es fällt nicht immer einfach, finde ich, klar, ne? So, gerade bei ganzen Nazi, Antisemitismus, Schwulenhassgeschichte.
Ja, ich muss genau dieselben Debatten nämlich auch ständig führen. Oder eben, man kann sie auch manchmal eben gar nicht führen, weil es eskaliert. Aber genau, das ist die Frage, wie viel Haltung verträgt ein Reisender und wie viel Haltung von außen kann er zulassen, um, wie du ganz richtig sagst, als ein anderer zurückzukehren. Das ist ja die Triebfeder des Reisens. Es geht ja nicht um irgendwelche Sehenswürdigkeiten, es geht ja um Weltanschauungen eigentlich, die man bereist. Aber mir fällt schon auf, wir sind jetzt schon eine lange Weile unterwegs und du bist in der Akademie als Schriftstellerin und nicht als Reisende. Das gehört natürlich zusammen, das gehört ja auch bei mir viel zusammen, aber ich finde, bei jeder Frage erfahren wir viel mehr über dich als Reisende, denn als Schriftstellerin. Ich denke, wir sollten da mal darauf zurückgesagt. Zum Beispiel einfach mal. Sag doch mal, wann hast du eigentlich angefangen zu schreiben?
Das ist schwer zu sagen. Definiere Schreiben. Es war mein allererster Berufswunsch. Und ich glaube auch zeitgleich, also so als mein erstes Bewusstsein anfing zu keimen, war mir klar, dass der Zweck des Menschen zu reisen ist.
Auch gleichzeitig.
Jetzt sind wir schon beim Reisen und dann kam relativ schnell danach die Sache, dass ich Schriftsteller sein wollte. Mhm. Ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, das war mir sehr peinlich, dass irgendwie in der ersten oder zweiten Klasse werden ja die kleinen Kinder mal gefragt, was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Und dann sitzen alle und sagen, ich werde Pferdepflegerin, ich werde Lokomotivführer. Und ich, klein übel, sitzt da und sagt, ich will Literatur-Nobelpreisträger werden. Das ist natürlich wahnsinnig peinlich, weil die Lehrerin mich korrigierte und sagte, dass das Nobelpreis heißt. Aber was für mich spricht, ich hatte das Wort gelesen. Und deswegen dachte ich natürlich, dass es Nobelpreis heißt, weil es ein besonders nobler Preis wäre. Also das heißt, ich war schon zu dem Zeitpunkt, konnte ich schon gut genug lesen, um Nobelpreis zu lesen. So, dann
also
habe ich
5, 6?
Nee, da war ich schon in der Schule. Also lesen habe ich, denke ich mal, so irgendwie so mit 5 oder so gelernt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das war dann eben schon Grundschule, also eher so 7 oder so dann, ne?
Mit und dann kleine Geschichten?
Oder? Und dann war es tatsächlich so, dass ich eigentlich das ultra schüchterne Kind war und auch immer wahnsinnig viel gemobbt wurde, außer wenn es darum ging, dass wir Aufsätze schreiben mussten. Dann hieß es immer, Tina soll vorlesen, weil die das alle total lustig fanden, was ich geschrieben habe. Das waren dann immer so irgendwie meine 10 Minuten. Wir vergessen mal, dass wir Tina alle hassen. Bei der nächsten Sportstunde sah es dann wieder ganz anders aus.
Moment, du wurdest gemobbt, weil du im Sport nicht mitgemacht hast, oder was?
Ich war das klassische Nerdkind mit Brille, weil schon viel zu früh zu viel gelesen, schon in der Grundschule Brille. Total schüchtern, total still, in allen Fächern, aber total gut, ohne viel Anstrengung. Und in Sport eine solche Totalniete, egal was es war, ob man da irgendwie über Böcke und Kästchen springen musste oder vom Reck baumeln oder irgendwo hin und her laufen oder einen Ball fangen, beherrsche ich bis heute nicht. Also so genau die Kombi, wo du dich bei den Mitschülern so richtig beliebt machst.
Mhm. Gut, und wann fängst du denn richtig an mit dem Schreiben?
Naja, dann hört es erstmal auf, weil ich natürlich wie gestört Weltliteratur gelesen habe. Ich glaube, das habe ich irgendwie so richtig an den erwachsenen Bücherschrank begangen, bin ich so mit 11 oder 12. Dann schaufelst du irgendwie Weltliteratur in dich rein und wie willst du da schreiben? Ne? Hast irgendwie schon, irgendwie die ganzen Existenzialisten gelesen hier und die Theaterstücke da und wie willst du denn was schreiben, so als junger Mensch? Also dann habe ich eigentlich gar nicht geschrieben. Habe ich überlegt, ob ich in die Journalistenschule gehe, aber da war ich zu schüchtern zu. Dann hatte ich mich kurz bei den Germanisten eingeschrieben, aber die waren mir alle zu spackig. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Illustration zu studieren. Und da gab es dann als Orchideenfach kreativ schreiben. Und da bin ich reingegangen mit sowas von den Arsch auf Grundeis. Und ich meine, viele, viele gefährliche Dinge habe ich in meinem Leben gemacht. Ich habe in meinem Leben nie so viel Angst gehabt, wie als ich in diesem Kurs meine erste Geschichte vorgelesen habe.
War also das schon Martin Hilscher?
Das war Martin Hilscher damals, ja.
Also ein inzwischen doch einer der großen Lektoren, kann man sagen, danach, also ja, der letzten Jahrzehnte.
Auch die letzten Jahre dann mein Lektor war, weil ich ja schon ziemlich lange jetzt bei C.H. Beck bin. Das war aber gar nicht so, dass wir uns verfolgt hätten, wir hatten uns zwischendrin eher auf den Augen verloren und haben uns dann wieder getroffen.
Also da kann man sich also vorstellen, so Anfang 20 oder 22, 24, irgendwann dann war der Punkt, wo du angefangen hast zu schreiben.
Also das war toll, was Martin da machte, weil er im Grunde diese große Mauer, die da an vor einem steht, und die Mauer lautet Weltliteratur, wie willst du da jetzt gegen anstinken oder mitmischen, weil er da in diesem Kurs eine spielerische und eben auch eine sprachspielerische Art und Weise hatte, gegen diese Mauer nicht gegenzurennen, sondern außen rum zu laufen. Nämlich, dass es jetzt nicht um die große literarische Sinnerschaffung geht, sondern irgendwie um eine sehr spielerische Freude mit Sprache umzugehen. Und das hat mich natürlich auch insofern, prägt mich das sehr, dass ich schon vieles beim Schreiben darüber ausdrücken will, über die Art und Weise, wie ich Sprache einsetze und wie Sprache funktioniert.
Wobei du eine ganz andere mündliche Sprache hast als eine schriftliche. Ich weiß nicht, ob du selber das so siehst, aber fällt mir gerade so ein.
Ich versuche ja eigentlich irgendwie genau das einzusetzen zwischen literarischer und mündlicher Sprache auch zu sehr bewusst zu wechseln. Wir haben ja auch schon Debatten darüber gehabt, über Machtsinn, Hatsinn und Ergibtsinn und solche Geschichten. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Freund, der meinte, wenn er meine Romane liest, dann hört er mich reden.
Ja klar, grundsätzlich hört man deinen Sound eher raus. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen eines Schriftstellers, dass man bei seinen Sätzen den Klang hört und nicht nur die Inhalte liest. Das ist der Unterschied.
Aber ich versuche ja auch nicht über mich zu schreiben. Also das ist was anderes bei diesen Reisebüchern, die ich jetzt gemacht habe, diese Expeditionsbücher. Es ist jetzt auch nicht hundertprozentig ich, sondern natürlich schon eine abstrahierte Version von mir selbst. Aber bei den Romanen schreibe ich ja eigentlich nicht über mich, weil das ist mir ja zu langweilig. Mich kenne ich ja schon. Also deswegen ist natürlich auch jetzt, ist das keine Sprache, wo ich stattfinde, weil ich versuche mir Leute auszudenken, die möglichst nicht ins Ich sind. Ne?
Wenn du so
also irgendwie ist ein Stück von einem selbst natürlich immer drin, klar. Ne? Aber zum Beispiel bei Die Wahrheit über Frankie, da habe ich richtig gute Freunde raten lassen, welche von den vier Figuren mir am nächsten ist und sie haben alle falsch gelegen.
Ich habe was Ähnliches erlebt mit dem Weiber-Roman, wo dann sich manche beschwert haben, dass sie nicht drin sind. Das fand ich eigentlich das Allerabsurdeste, als ob ich über mich geschrieben hätte. Aber egal. Was ist eigentlich dein wichtigstes Buch? Angenommen, jetzt jemand hat von dir noch gar nichts gelesen. Oder welcher Text? Also es muss ja kein Buch sein. Was ist das, was er in die Hand nehmen sollte? Also, oder wo du richtig ein gutes Gefühl hast.
Also ich glaube, bei dem Roman gefällt mir die Wahrheit über Frankie am besten. Weil da tatsächlich, es sind ja schon auch irgendwie ein gewisser Themenkreis, der mich in Facetten umtreibt. Und Sachen eben auch, die mich gar nicht interessieren, die in meinen Büchern wenig stattfinden. Und tatsächlich irgendwie bei Wahrheit über Frankie ist diese, habe ich das Gefühl, dass ich da sehr nah rangekommen bin an dem, was ich da eigentlich sagen will. Was ich auch so an der Rezeption gedacht habe. Von den Reisebüchern ist es, glaube ich, das Hamburg-Shanghai-Buch, was mir am Herzen liegt, was ja unterwegs als Blog entstanden ist. Weil da ist für mich wirklich sehr viel drin, wie ich reise, wie man auch reisen sollte, nämlich in erster Linie mit einer Menge Humor, einer Menge Selbstironie, mit der Freude an der Begegnung, aber auch mit so wichtigen Themen, weil das letztendlich eine Reise war. Also da bin ich ja, du kennst das, aber das hört ja vielleicht auch noch jemand zu, da bin ich 2 Monate von Hamburg nach Shanghai gefahren, größtenteils mit Zug, auf jeden Fall über Land, über Balkan, Türkei, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, dann quer durch China. alleine als Frau, wo natürlich sich unheimlich viele Begegnungen ergaben. Aber da hat sich wirklich herausgestellt, das Thema unterwegs war Freiheit, weil ja in allen Ländern, wo ich war, herrschten verschiedenste Formen von Unfreiheit. Mhm. Auch das ist wieder so eine Sache, das war mir vorher nicht klar. Ne? Hätte ich jetzt vorher sagen müssen, ich habe einen Fokus, wovon ich erzählen will auf dieser Reise, dann wäre ich vielleicht blind gewesen dafür, dass das Thema dieser Reise Freiheit war. Und das ist mir einfach so begegnet. Ne?
Wahrscheinlich könntest du die gar nicht mehr bis zum Ende zur Zeit führen. Ne? Also China hinten, da oben Chi und so, die Gegend ist wahrscheinlich für dich und mich im Moment nicht zu durchqueren. Also es ist auch ein historisches Dokument von einer Reise, die man mal machen konnte. Aber gibt es nicht auch kurze Texte, die dir ganz nah sind?
Also, das sind tatsächlich Reisetexte. Ne?
So
also
bei deinen kurzen immer besonders aufmerksam war.
Also das sind sicherlich Reisetexte. Ich habe das ein bisschen, auch das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich einfach das Gefühl habe, irgendwie, es gibt gar keine Chance, das jemals zu veröffentlichen. Und weil ich es auch durchaus so habe, dass ich manchmal ganz tolle Reisen mache, aber sie kulminieren nicht so in einem kurzen Text. Und manchmal tun sie das. Ich habe einen Text aus dem Kongo, den ich sehr liebe, mit einer wahnsinnig intensiven Begegnung, die ich da hatte, allerdings mit einem Ukrainer, der da stationiert war von der MONUC, also von den UN-Truppen. Ich habe einen Text aus Westpapua, der dann sowohl von dieser Reise handelt, aber im Reisen handelt er vom Reisen. Auch das ist wieder so eine Sache, die sich da so ergeben hat. Aber ich habe auch viele tolle Reisen gemacht, wo ich das Gefühl habe, das lässt sich gar nicht in eine, also Reportage geht immer, aber eine literarische Geschichte. Und weil ich biege nicht an der Realität rum, das kann ich irgendwie nicht, wenn ich Reisegeschichten schreibe. Und es gibt wahnsinnig intensive Sachen, die ich gemacht habe oder erlebt habe, die sich aber nicht wirklich zu einem literarischen Text formen. Und dann wiederum stellt sich die Frage, wofür? Also weil für die Schublade schreiben, das erschließt sich mir nicht, warum ich das machen sollte.
Ja, ist das Jubiläum jetzt fast auch indirekt irgendwie, wir feiern auch ein bisschen die Krise, also die Schreibkrise, die Sinnkrise. Wie geht's weiter als Schriftsteller?
Man wird auch immer schrumpeliger, ne? Von Jahr für Jahr.
Gut, das sieht bei dem Gespräch zumindest keiner, aber tatsächlich ist da ja auch manchmal, denkt man, bürgerliche Kultur, Bildungsbürgertum gar im freien Fall. Also man weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Schulstufen gäbe. Die Nachrichten aus der Branche sind gar nicht, beunruhigend wäre untertrieben. In der Tat kann man sich die Sinnfrage stellen. Bei dir? Also bist du froh, dass du auch also mit deinem Club möglicherweise gut ausgelastet bist? Oder bist du vielleicht auch politisch vielleicht? Also ich meine, hier passiert ja auch viel. Bist du da vielleicht jetzt eher gefragt?
Ach Gott, ich weiß es nicht. So mir liegt in vielerlei Hinsicht bin ich beschäftige mich Politik im Moment unheimlich. Aber ich Ich habe ein Riesenproblem mit irgendeiner Form, was ich Predigen nennen würde oder Leute überzeugen wollen. Also dazu bin ich viel zu sehr Zweifler. Das finde ich, auch das ist etwas, was sich durchaus auch im Schreiben widerspiegelt. Meine fantastische Agentin hat mich oft gefragt, warum, und auch andere Leute, also wirklich, wirklich tolle Leute, warum meine Romane immer irgendwie Problemfelder aufmachen, aber die Lösung zeigen. Fragen stellen, aber keine Antworten geben. Wo ich immer denke, so, ja, das ist, also die Fragen, die ich versuche zu stellen, das sind Dinge, die man nur ganz für sich ganz persönlich beantworten kann. Und meine Antwort ist jetzt nicht vielleicht deine und schon gar nicht die eines anderen Lesers. Ich bin mal irgendwann auf ein Dürrenmatt-Zitat, ein angebliches, gestoßen im Netz. Ich habe das nie verifizieren können. Ich habe das auch nur auf Englisch gefunden. A writer doesn't solve problems, he allows them to emerge. Und wo ich dachte, das trifft total gut irgendwie auf das, was ich im Schreiben will. Aber ich würde noch nicht mal sagen, so muss man schreiben oder so sollte man schreiben, sondern es ist mein Ding, das ist auch das, was ich als Leser mag. Ich habe auch, kenne wirklich tolle Leute, die sehen das ganz anders, die auch gerne von einem Buch irgendwie quasi nicht die Fragen, sondern auch Antworten hören wollen. Das liegt mir irgendwie nicht, weil ich auch immer denke, so ja, man kann das alles ganz anders sehen. So, ich glaube, das ist Mark Twain, der natürlich einer meiner großen Helden ist, als Reiseschriftsteller. Wie heißt es? Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen. Also, es ist schwierig, sich irgendwie
sich dem zu... Und das dann mit dem Humboldt-Zitat kombiniert, also die...
Nichts Welt... ist gefährlicher als die Weltanschauung von Leuten, die sich die Welt nie angeschaut haben.
Genau. Also das beides zusammen ist schon eine schöne kleine Lektion. Aber doch nochmal zurück, also wenn jetzt tatsächlich im Moment literarisch nichts ist, du hast mir neulich auch ein Foto geschickt, was mich, also jeden Tag denke ich, und ich schaue es mir auch immer wieder an, Foto von eurem Müllraum, in dem jemand nach einer der Demos gegen der...
Das ist gut, ne? Ich soll nicht so viel kichern, ja, hast du mir gesagt.
Ja, Moment.
Aber das also... ist halt wirklich lustig, ne?
Okay, also auf dem Foto sieht man ein Pappschild, was getragen wurde während der Demonstration, und auf dem Pappschild steht: keine Stimmen mehr für die Hetze aus der extremen Mitte. Keine Hetze mehr. Was? Also es ist wirklich verwirrt.
Und darüber
also,
erstmal eine Stunde Stillarbeit.
Ja, aber die extreme Mitte, also das beschäftigt mich sehr, weil ich immer gedacht habe, das ist der Ort des Philosophen, der Ort auch des Schriftstellers, zwischen den Extremen, also bloß nicht Partei ergreifen, sondern von allen und so weiter, das kennt man, ne? Und nun, also dieses Schild. Und daraus könnte man ja noch viel mehr machen. Also ich finde, du bist mittendrin, dann hast du mir auch noch das Bild oder was war es, aus dem Internet abkopiert von einem Lieferservice mit einer antirassistischen Pizza, Pizza Antirassista. Also kein Witz, also kein Fake, sondern mit großer Vielfalt belegt. Und ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Aber du hast einen großen, hast so einen Trüffelinstinkt, solche Dinge zu finden und auch zu bannen. Also da sehe ich dich auch. Also ich meine, das klingt jetzt alles lustig, aber es ist ja im Grunde auch extrem traurig, was du da aufstöberst. Und das kann man natürlich nur mit Gelächter versehen, aber doch auch vielleicht mit einer weiterführenden Tätigkeit. Das ist die Frage an dich. Also ist das für dich jetzt eher Nebenerwerb, diese wahnsinnigen Funde, oder könnte das was ergeben?
Ich weiß es tatsächlich im Moment nicht. Und zwar auch aus dem Grunde, weil ich jetzt, ich wollte eigentlich nie Clubbesitzer sein, aber der ist mir halt so zugelaufen. Ne? Stand eines Tages vor der Terrassentür, sagte Miau, und ich habe ihm ein Schälchen hingestellt. Ich habe jetzt einfach in diesen sehr anstrengenden Corona-Jahren, das hört auch nicht auf, natürlich irgendwie mit diesem ganzen Wirtschaftsabsturz wird es wahnsinnig schwierig für uns. Aber ich habe im Grunde einen Fulltime-Job gehabt, jetzt die Corona-Jahre und bis jetzt eigentlich noch, den ganzen Club am Leben zu erhalten, wo einfach Arbeitsplätze und Existenzen dranhängen. Wir haben hier hart gearbeitet, das aufzubauen. das war schon im Grunde ein Fulltime-Job, da habe ich mir auch über andere Sachen jetzt gar nicht so Gedanken gemacht. Außer eben, dass ich das sehr schmerzlich empfinde, dass ich wahnsinnig gerne Reisereportagen schreiben würde, weil ich habe das Privileg, Dinge zu sehen, und ich empfinde das wirklich als Privileg. Ne? Ich kann es mir leisten, Zeit, Geld, aber auch einigermaßen Angstfreiheit. Lauter Dinge, von denen ich gerne berichten würde, weil die Welt ist so, ja, ne, schrecklich schön und weit und wild, wie du so schön sagst. Genau so ist sie. Ne? Und ich finde, es ist ein unheimliches Privileg, das sehen zu dürfen, auch ein Talent dafür zu haben. Ich glaube, das ist schon eine Frage auch von angeborenem Talent zum Reisen. Muss natürlich einigermaßen strapazierfähig auch sein. Jetzt bin ich unlängst neulich auf dem Tafelberg beinahe gestorben. Ne? Da muss man halt schon ein bisschen robust auch sein bei solchen Geschichten. Und wo ich denke, so, ich möchte so gern davon erzählen und frage mich immer so, weil mich das unheimlich interessiert, wenn Leute erzählen, wo ich denke so, Mensch, Kinder, das interessiert es euch gar nicht, wie das aussieht auf der Welt. Und es berührt auch so viele Sachen, die sonst in aller Munde sind. Ja? So die Lebensbedingungen der indigenen Völker, der Regenwald hier, die Arktis da und so weiter und so fort.
Wie kommt aber es, auch das Biotop in Ottensen ist vielleicht auch genauso ein Thema für einen Reisenden. Man stelle sich vor, man kommt aus St. Pauli nach Ottensen.
Also ich finde, man reist immer. Ich reise also auch.
Tatsächlich, vor dem eigenen Haus beginnt die Reise schon. Also wenn man aus dem engeren Kiez rauskommt, also als ich jetzt hierher geradelt bin, in der Tat beginnt die Fremdheit relativ schnell. Das merke ich daran, dass ich den Kopf nicht mehr einfach nur auf den Asphalt richte und so abradle, sondern schon durchaus auch bereit bin zu staunen. Und da beginnt ja die wirkliche Reise, die mit der Bereitschaft zu staunen erstmal.
Ich habe einen Freund, mit dem ich das mache, im Sommer mit dem Rad, im Winter gehen wir zu Fuß. Wir machen lange Spaziergänge, lange Radtouren, einfach nur in Viertel, wo kein Mensch sonst hingeht. Mhm. Und ich finde, es beginnt auch Reisen, dass man aus seiner eigenen Schicht rauskommt und sich irgendwie irgendwo in die Arbeiterkneipe zu den freundlichen Proleten setzt oder an die Tankstelle, wo sie alle ein Bier trinken, weil auch das ist ja eine Sache, dass wir inzwischen auch so abgegrenzt in unseren eigenen sozialen Schichten leben.
Und genau das eben nicht als Social Slumming machen, sondern eben mit der Herzlichkeit, die du, glaube ich, wirklich auch mitbringst, sodass die Leute gern dich dort aufnehmen und dir was erzählen, was sie anderen eben nicht erzählen.
Ich glaube, wenn man Menschen nicht total gern hat, dann kann man auch nicht reisen.
Ich schaue gerade auf die Uhr, wir müssen eine Schlusswendung nehmen. Gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch zu sagen hast? Denn sonst würde ich sehr bald hier jetzt sagen, wir diskutieren das Ganze jetzt ohne Mikrofon auf.
Du hast meine ganzen Überlegungen aufgeschrieben. Haben wir das ungefähr?
Ich würde sagen, ja, ich habe sogar was über dich gelernt, obwohl ich dich schon so viele Jahre kenne.
Ich bin eine Frau voller Geheimnisse.
Ja. dann sage ich, also aus meiner Warte, du bist an einem Punkt, wo du vielleicht also nicht unbedingt schon zum nächsten Werk dich aufgemacht hast und möglicherweise auch in deiner Haupteigenschaft als Schriftstellerin gar nicht so sichtbar, in Anführungszeichen, darum kommt es ja heutzutage jedem an, sichtbar sein. Du bist aber umso sichtbarer in dem, was für andere vielleicht die Nebensache ist, das Reisen, das Zuhören, dabei sein, aber auch kritisch dabei sein, was hier passiert. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwann mal dann doch wieder knallt. Und zwar zwischen zwei Buchdeckeln oder zumindest eben in den schon vielbeschworenen Reportagen. So habe ich dich eigentlich auch kennengelernt. Da kannten wir uns noch gar nicht. Da habe ich von dir diese kürzeren Texte gelesen, die mich wirklich sehr berührt haben. Und ganz egal, was am Ende jetzt rauskommt. Also ich würde sagen, wir trinken jetzt gleich noch ein, zwei gepflegt drauf. Und ich habe was gelernt und ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt.
Ich hoffe, ich bin nicht zu Tode gelangweilt. Ich hoffe, wir haben auch nicht alle unsere Zuhörer zu Tode gelangweilt. Mir war es ein Vergnügen und ein Fest, wie immer mit dir. Mein Politiker und zu deinem 30. Geburtstag darf ich dich dann interviewen, ne?
So machen wir das. Das ist ausgemacht.